Diversität, Demografie, gute Arbeit. Die Unternehmen sind in ständigem Wandel. In diesem Podcast Diversität auf dem Weg wollen wir Ihnen gute Beispiele aus der betrieblichen Praxis präsentieren. Dazu kommt Sachverstand aus der Wissenschaft. So können Sie nach jeder Episode direkt durchstarten und Ihr Unternehmen ein Stück besser machen. Wir, das sind das Demografienetzwerk der deutschen Wirtschaft DDN. Unterstützt werden wir dabei von der Deutschen Bahn, einem Unternehmen, in dem Menschen aus über 100 Nationalitäten und bis zu 4 Generationen zusammenarbeiten. Mein Name ist Margret Heckel und ich beschäftige mich als Journalistin seit über einem Jahrzehnt mit dem demografischen Wandel. Ich freue mich sehr, dass wir für die Fortsetzung unserer Podcast-Reihe erneut Martin Seiler gewinnen konnten, den Personalvorstand der Deutschen Bahn. Herr Seiler, herzlich willkommen hier beim Auftakt der Fortsetzung unserer Podcast-Reihe. Mit welchen Wünschen und Hoffnungen gehen Sie ins Jahr 2022, das Jahr 3 der Corona-Pandemie?
Zunächst einen schönen guten Tag, Frau Heckel. Ich freue mich sehr, dass wir wieder miteinander im Dialog sind. Ich bin und bleibe optimistisch. Ich denke, wir haben als Gesellschaft ja wirklich viel dazugelernt. Und ich wünsche mir allerdings auch, dass wir wieder mehr miteinander ins Gespräch kommen und den Blick auf das richten, was die Gesellschaft wirklich zusammenhält und nicht zu sehr auf das, was uns trennt. Und wenn das gelingt in 2022, dann gucke ich auch in dem dritten Corona-Jahr zuversichtlich nach vorne.
Herr Seiler, auch beeinflusst von Corona haben Sie im Dezember ein Buch über Haltung vorgelegt. Also, wie man im Duden nachlesen kann, die innere Grundeinstellung, die jemandes Denken und Handeln prägt. Warum, Herr Seiler, sollten sich Unternehmen um dieses Thema kümmern?
Ja, wir sehen aus meiner Sicht mehr und mehr, dass sich die Rolle von Unternehmen verändert und auch mehr in die gesellschaftliche Debatte reingeht und auch mehr werteorientiert angesehen werden. Es geht nicht nur allein um wirtschaftlichen Erfolg, es geht auch darum, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein hat sich jetzt auch in der Krise nochmal stärker gezeigt. Und deswegen war mir auch wichtig, nochmal mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was bedeutet eigentlich Haltung? Was bedeutet eigentlich Verantwortung und Solidarität? Und ich glaube, eines der wesentlichen Punkte ist, dass wir Zusammenarbeit zusammenhalten müssen, um diese Probleme dann auch wirklich zu lösen. Und da sind wir alle gefordert. Da spielen die Unternehmen eine ganz besondere Rolle. Und ich glaube, neben Gesellschaft sind die Unternehmen da wirklich auch gefragt. Wenn Sie mal gucken, wir haben beispielsweise beim Rekrutierung sehen wir mehr und mehr, dass viele Bewerberinnen und Bewerber nach dem Sinn suchen und sich die Frage nach dem Purpose stellen und das mehr und mehr in den Business-Vordergrund drückt. Ich glaube, da haben wir auch als Personalerinnen und Personaler mit dafür Sorge zu tragen, dass die eigenen Werte hier noch stärker verkörpert werden und wir als sogenannten Wertekompass auch haben und das auch sowas wie ein Business Case sehen können. Und ich glaube, das ist auch eine wesentliche Veränderung, die wir gerade auch in der Krise besonders sehen.
Ist es denn vor allem ein Unternehmen für Großunternehmen? Weil Unternehmer und Unternehmerinnen, vor allem aus dem Mittelstand, aus Kleinunternehmen, wenn man mit denen darüber redet, dann winken die oft entnervt ab. Und sie leben es zwar als Familienunternehmen in zweiter oder dritter Generation, aber jetzt darüber auch noch öffentlich zu diskutieren, also viele sagen da nein, danke.
Naja, das Thema sollte für uns alle eine große Relevanz haben und ich bin sicher und habe auch viele Beispiele, wo Mittelständler oder auch Familienunternehmen damit großer Vorbildfunktion vorangehen. Und ich glaube, das ist häufig gesagt, dass die Großen, na, ihr habt ja die Ressourcen und wir Kleinen haben sie vielleicht nicht. Das ist, glaube ich, nicht so. Die Werte, die dort vermittelt werden, die werden anders transportiert. Da werden Mitarbeitende von Anfang an vielleicht auch stärker integriert und eingebunden. Da kümmert sich der eine vielleicht stärker um den anderen. In einem großen Konzern geht es darum, dann das auch eher programmatisch aufzusetzen und die Werte in den Haltung und den Mittelpunkt des Unternehmens zu rücken. Und ich glaube, das ist etwas ein anderer Weg. Aber am Ende geht es darum, einen Anker zu haben, wie wir in diese schwierigen Situation die Standfestigkeit nicht verlieren. Und ich glaube, dieser Kompass, der ist gleichermaßen wichtig, ob groß, mittel oder kleine Unternehmen. Und ich will durchaus sagen, dass da kleine Unternehmen für mich in vielen, vielen Bereichen auch wirklich tolle Vorbildfunktionen haben.
Herr Seiler, was ist denn Haltung überhaupt? Und vor allem, wo liegt der Unterschied zu Werten?
Ja, Frau Heckel, das ist eine gute und gleichzeitig auch gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Es gibt da wahrscheinlich gar nicht so genau die eine Antwort. Wenn man da in den Duden guckt, da sagt, die Haltung ist die innere Grundeinstellung, die jemandes Denken und Handeln prägt. Und ich denke, wir können ganz genau da bei der Haltung sehen, dass die persönlich unterschiedlich in der Art und Weise ist, dass sie auch die Werte und die Persönlichkeit zusammenpassen, aber dann auch wieder individuell sind. Und ich habe in den letzten Monaten, gerade rund um das Buch, auch so viele Menschen, auch gerade unterschiedlich kennengelernt und mit denen über das Thema Haltung gesprochen. Und da ist mir ein Satz immer wieder begegnet, ist mir in Erinnerung geblieben. Der heißt, Haltung bedeutet Standfestigkeit, ohne dabei starr zu sein. Das heißt, sie existiert in verschiedenen Blickrichtungen und sie denkt auch unterschiedlich, sowohl in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Und deswegen ist es, glaube ich, an der Stelle wichtig, dass wir klar sind, was Haltung ist. Man darf das aber nicht durcheinander bringen mit Werte und Prinzipien. Das ist eine andere Dimension. Wenn wir über Chancengleichheit reden, dann kann es ein Prinzip sein, dass man hochhält. Oder Toleranz. Wenn wir da wieder anders einstufen, sind es Meinungen. Bei Meinungen, da gibt es Raum für verschiedene Sichtweisen. Idealerweise können die auch unterschiedlich sein und damit auch sogar bereichernd sein. Also ich glaube, da muss man sehr genau hingucken. Aber es gibt Prinzipien und die müssen natürlich für Werte auch stehen. Und so gilt es auch für Gesetze und Rahmenbedingungen, die es halt einfach auch zu akzeptieren gilt. Aber dazwischen gibt es viel Spielraum. Und ich sage nochmal, Haltung bedeutet für mich Standfestigkeit, ohne dabei starr zu sein.
Sehr schöner Satz. Ein anderer schöner Satz, den ich in Ihrem Buch gefunden habe, stammt von Düsen Tekal, der Menschenrechtsaktivistin. Und sie spricht davon, dass Haltung, ich darf zitieren, ein Muskel sei, den es zu trainieren gelte. Das finde ich sehr interessant, weil es auch darauf hinweist, dass diese Aufgabe ja eigentlich nie endet. Dass wir uns also immer wieder nach unserer Haltung befragen müssen. Also eine Lebensaufgabe?
Auf jeden Fall. Es ist nicht damit getan, einmal eine Haltung zu entwickeln. Es gilt auch, die immer mal wieder zu überprüfen und zu überdenken. Und manchmal gibt es auch schmerzhafte Erkenntnisse, wenn man dann bestimmte Dinge auch einsehen muss, dass man die auch verändern muss. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch die Frage stellen, wo gibt es rote Linien? Ich glaube, da ist dann auch klar, dass wir diese Werte für unverrückbar auch wirklich einsehen oder nach Gesetzen und auch danach handeln und richten müssen. Da gibt es dann auch Teile, da gibt es eben keine Toleranz, da gibt es eben keine Fragen, die ich so oder so sehen kann. Und ich glaube, diese Herausforderungen, die müssen wir tagtäglich annehmen. Und da darf uns auch unsere Haltung beschäftigen. Und oft passiert das auch unbewusst, dass man denkt, jetzt zeige ich gerade Haltung oder im Nachgang, dass ich sage, mein Gott, jetzt habe ich aber auch wieder mich mal bewiesen und Haltung gezeigt. Also ich glaube, da muss man sehr stark unterscheiden in der Entwicklung der Haltung, aber gleichzeitig auch klar zu sein, was Werte und Gesetze angeht.
Wenn über Haltung gesprochen wird, kommt ja oft auch gleich die Anmerkung, auf Augenhöhe zu kommunizieren, also den oder die jeweiligen Gegenüber wahrzunehmen und offen ins Gespräch zu gehen. Warum muss denn eine derartige Selbstverständlichkeit heute so besonders betont werden?
Wir bewegen uns in einer Zeit, wo sehr stark Individualismus im Vordergrund steht und leider auch zugenommen hat. Und wenn wir dann sehen, wo findet Solidarität statt? Wie können wir auch in so einer Krise sehr solidarisch miteinander umgehen? Und wir haben gerade jetzt an dem Beispiel der verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, so viel Solidarität auch in unserem Unternehmen entdeckt und gesehen. Und das ist eine Tendenz, das ist eine andere Richtung. Und deswegen geht es darum, das schon auch anzusprechen und sprechbar zu machen. Wo sind denn die Themen von Verbundenheit und Zusammenhalt, damit wir eben nicht Gefahr laufen, dass wir in eine Spaltung uns einlassen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir reden, dass wir ins Gespräch kommen, uns aufeinander einlassen und auch dann die Größe haben, uns mal in die Schuhe des anderen zu stellen, was eben nicht gleich heißen muss, dass ich mit allem einverstanden bin oder die Haltung des Gegenübers annehmen muss. Es geht aber auch darum, den Dialog zu führen, einander zu verstehen, heißt aber auch nicht automatisch mit allem einverstanden zu sein.
Jetzt beschäftigt Ihr Unternehmen, die Deutsche Bahn, 330.000 Menschen. Das dürfte sicher ein Querschnitt der Bevölkerung in Deutschland sein. Ist das für Sie denn eher eine Chance, eben weil es dieser Querschnitt ist, oder doch eher eine Herausforderung, weil es ja auch Hunderte von unterschiedlichen Echokammern bedeuten kann, wo die Bewohner und Bewohnerinnen eben nicht mehr mit anderen kommunizieren?
Frankl, es ist aus meiner Sicht beides. Zum einen sind wir natürlich ein Durchschnitt der Bevölkerung. Die bietet natürlich aber auch die Chance, aus dieser eigenen Echokammer oder Filterblase herauszutreten und zu sehen, wie Andersdenkende auch unterwegs sind. Also auch wir haben quasi auch einen Raum der Begegnung. Das ist natürlich immer auch eine gleichzeitige Herausforderung. Ich muss ja dann auch zulassen, dass ich mit anderen Meinungen mich auseinandersetze. Das kann auch anstrengend sein. Und ich sehe natürlich sehr stark, dass mehr und mehr Menschen sich zusammenfinden mit ähnlichen Standpunkten, dann in ihren Bubbles sind und damit auch immer wieder eine Bestätigung finden. Und ich glaube, die große Herausforderung in unserer Gesellschaft ist eben, diese Brücken zu bauen und die Scharnierfunktion zu finden, aufeinander sich einzulassen, wo früher vielleicht Vereine oder ob es egal, ob das Musik oder Sport oder was auch immer ist, solche Räume gegeben haben, sehen wir heute mehr und mehr, dass sich eben alle in ihre eigene Blase zurückziehen. Und da kann so ein Unternehmen mit sehr, sehr unterschiedlichen Menschen auch eine große Chance sein, wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen.
Das finde ich toll, dass Sie das so positiv als Chance sehen. Jetzt wird es vermutlich doch Mitarbeitende geben, die in den Echokammern vielleicht auch gefangen sind. Kann man die da rausholen? Wie kann sowas gehen?
Ja, eine besondere Bedeutung haben eben die von mir gerade schon erwähnten Scharnierstellen. Also wo biete ich denn Möglichkeiten an, dass auch unterschiedliche Haltungen aufeinandertreffen? Oder wo gibt es Möglichkeiten, sich auszutauschen oder ins Gespräch zu kommen? Und das fördern wir, auch wenn wir über die Frage von Diversity, wenn wir sagen, wir sind einzig anders. Jeder ist quasi auch in seiner Haltung, in seiner zur Verbundenheit andersartig. Und ich glaube, das ist genau die wichtige Funktion, und sich eben dann gegen eine Radikalisierung zu stellen, die wir leider jetzt gerade aktuell immer wieder sehen. Und deswegen glaube ich, ist die Frage der Art der Kommunikation, weniger Abgrenzung, mehr Dialogbereitschaft, und das sehr, sehr stark gepaart mit Sachlichkeit. Und das brauchen wir auch wieder zu üben, im Diskurs zu bleiben. Und ich glaube, diesen Gesprächsansatz zu finden, wir können hier einen guten Beitrag leisten und wir bieten das auch im Unternehmen an, aber es muss am Ende alles in seinem geordneten Rahmen bleiben.
Herr Seiler, sind Unternehmen heutzutage denn eine Art Reparaturbetrieb der Gesellschaft? Muss Haltung, Werte und auf Augenhöhe miteinander umzugehen dort thematisiert werden? Vielleicht, weil es uns als Gesellschaft nicht mehr gelingt, diese Diskurse zu führen?
Wenn man es so sagen will, muss diese Reparatur an vielen Orten stattfinden. Wir müssen einfach mehr Begegnungsräume schaffen. Das Buch, was wir gemeinsam ja geschrieben haben, hat mir gezeigt, dass eben diese Begegnungsräume nicht immer im gleichen Schema ablaufen, nicht am gleichen Ort. Wir haben da vieles im Ehrenamt, in sozialen Medien, aber auch in Organisationen auf verschiedene Art und Weise, wo es darum geht, eben langfristig Wohlergehen dann über den kurzfristigen Erfolg zu stellen. Und diese Auseinandersetzung mit Haltung ist eben nicht eindimensional. Wir müssen diese Grundeinstellungen immer in den Mittelpunkt stellen, uns damit beschäftigen, egal ob das im Unternehmen, ob das in der Gesellschaft, ob das im privaten Umfeld ist. Ich glaube, es muss überall passieren, und am Ende geht es darum, wie schaffen wir einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, ein gesellschaftliches Miteinander. Das funktioniert nicht von alleine, und deswegen darf da jeder auch gerne in seinen Räumen, in seinen Möglichkeiten und auch übergreifend seinen Teil dazu beitragen.
Rita Süssmuth, die langjährige Präsidentin des Deutschen Bundestags, schreibt ja im Vorwort zu ihrem Buch darüber, ich darf zitieren, wie bereichernd Widersprüche und Widerstände sein können. Im betrieblichen Alltag ist es jetzt nicht unbedingt was, was Vorgesetzte uneingeschränkt schätzen. Wie kann man sie dennoch ermuntern, das auszuhalten oder sogar zu fördern?
Ja, aushalten ist in der Tat hier ein sehr wichtiges Wort. Das ist ja auch anstrengend, wenn man aus der eigenen Komfortzone heraustritt, sowohl als Führungskraft wie auch Mitarbeitende. Wenn es aber gelingt, können wir auch lernen, dass wir die eigene Haltung zu festigen und aber auch gleichzeitig das, wie wir einstehen, nochmal zu verdeutlichen, zu bekräftigen. Und da habe ich schon manche Schlüsselmomente erlebt, in denen es durchaus in der Diskussion mit Andersdenkenden erstmal bewusst wird, wo eigentlich meine rote Linie ist. Und das ist dann bereichernd, aber es ist wirklich anstrengend, und das hat Frau Süssmuth wirklich auch super gut zum Ausdruck gebracht. Und eben am Ende nach diesem Diskurs auch Anerkennung und Respekt dem anderen gegenüber zu teilen, dann wächst man auch, wenn man mit anderen Auffassungen sich auseinandersetzt. Es bleibt anstrengend, aber es ist am Ende auch bereichernd.
Herr Seiler, Sie haben sich für Ihr Buch eine Lebensweisheit aus Südafrika ausgesucht. Ich bin, weil wir sind. Ein wunderschönes Zitat. Ich bin, weil wir sind. Was bedeutet dieser Satz für Sie?
Der Satz, der drückt für mich Verbundenheit aus. Die kann dann gelingen, ohne dass man sich selbst verliert, dass man Offenheit für sich und andere auch spendet. Und ich glaube, wenn man das sprichwörtlich auch im eigenen Sinne nimmt, dann hilft es tatsächlich, das auch zu suchen und zu finden, was uns vielleicht auf den ersten Blick trennt. Und Ubuntu wählt einen anderen Ansatz und versucht nach dem, was uns verbindet. Und das ist das Entscheidende, eben nicht das Spaltende, die Differenzen zu suchen, sondern eben nach den Elementen zu suchen, die uns verbinden und die uns gemeinsam Zusammenhalt und gesellschaftliche Stärke vermitteln.
Sehr schön. Ich bin, weil du bist. Herr Seiler, der südafrikanische Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela, auf den der Satz ja, oder der ihn auch wieder benutzt hat, zurückgeht, er verstand unter Ubuntu ja auch Bedingungen zu schaffen, dass Menschen menschlich sein können, dass sie Gemeinsinn schaffen und erfahren können, dass sie selbst Teil eines Ganzen sein können. Und das wollen wir auch in den nächsten Folgen dieses Podcasts beleuchten, in einigen Bereichen, die auch im Unternehmenskontext, wie wir dort respektvoll und auf Augenhöhe miteinander umgehen können. So wird es in den nächsten Folgen um digitale Weiterbildung und Arbeitsinhalte der Zukunft gehen, aber auch um Ehrenamt und Fragen der sozialen Herkunft. Ein weiteres wichtiges Thema wird auch die psychische Gesundheit sein. Wie schon in den ersten Folgen unserer Podcast-Reihe werden wir unser Gespräch immer mit konkreten Handlungsempfehlungen abschließen, damit Sie in Ihrer jeweiligen betrieblichen Praxis durchstarten können. Denn das ist unser Ziel im Demografienetzwerk der deutschen Wirtschaft DDN. Wir möchten Ihnen all das an die Hand geben, was Sie benötigen, um die bestmögliche Arbeitsatmosphäre in Ihrem Unternehmen zu schaffen. Lieber Herr Seiler, ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zeit für uns beim Podcast Diversität auf dem Weg hatten. Vielen Dank auch dafür, dass die Deutsche Bahn diesen Podcast fördert und wir so in den nächsten Wochen gute Beispiele aus der betrieblichen Praxis und den wissenschaftlichen Hintergrund dazu präsentieren können. Hören Sie rein, hier beim Podcast Diversität auf dem Weg. Es lohnt sich.